willkommen zu unserem ersten Gottesdienst in einem Kino. Ich hoffe, ihr sitzt bequem. Popcorn, Cola, griffbereit. Ich habe so gedacht, hey, wenn ich hier zur Predigt hochkomme, da sind alle diese Witze schon gerissen, aber Rainer hat sich beherrschen können. Also, wir probieren mal wieder was Neues aus. Und mir macht das Spaß. Es war ganz schön chaotisch heute Morgen, muss ich sagen, weil unser Technikverantwortlicher gesundheitsbedingt ausgefallen ist. Und jetzt muss ich mal ein ganz fettes Lob an Jörn aussprechen. Der geht einfach hin und baut die Technik auf. Und wenn du das schon mal gemacht hast, also ich nicht, er auch nicht, du klappst diese Kisten auf, erstmal wie gehen die Deckel auf und dann hast du da irgendwie so 30 Kabel, dreipolig, vierpolig, keine Ahnung, lang, kurz, was gehört wie irgendwo hin. Glücklicherweise kam irgendwann auch Hagen und hat unterstützt, also danke an unsere Technik, dass das heute möglich ist. Ja, Jörn, du hast so viel Arbeit hier reingesteckt und ja, wir können es jetzt genießen. Ich glaube, Paris hat ähnliche Probleme bei der Suche nach einem Gebäude oder gehabt, wie wir. Und die sind tatsächlich in einem Kino gelandet. Und ich habe ein paar von ihnen gefragt. Ich habe nichts Negatives darüber gehört. Genau, aber wir wollen natürlich keine Konsumentenhaltung aufkommen lassen. Ne? Also Kino ist für mich ja so das ultimative Entspannende. Das ist wirklich, wenn ich so gestresst bin, dann Kino. Ich setz mich in den Sessel, ich klapp vielleicht meine Füße hoch, was wir heute nicht sollen, habe ich gehört, und dann entspanne ich mich. Aber das ist natürlich kein Gottesdienst. Ne? Im Gottesdienst steht unsere Anbetung zu Gott im Mittelpunkt, es steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Und das ist also für uns auch ein bisschen eine Herausforderung, jetzt keine Konsumentenhaltung aufkommen zu lassen. Deshalb habe ich mich hier freiwillig vorne gemeldet, dann kann das nicht passieren. Apropos aktiv sein. Ja, wie haben euch eure geistlichen Wachstumsgruppen gefallen? Das war noch nicht sehr aktiv. Wie haben euch eure geistlichen Wachstumsgruppen gefallen? Sehr gut, wunderbar. Genau, ich darf bei Dagmars Gruppe dabei sein. Und wir lernen besser mit Gottes Augen zu sehen. Und wir haben so eine hervorragende Zeit der Anbetung gehabt am Freitag. Gegenseitige Stärkung habe ich gefühlt. Das war inspirierend und verbindend. Und ich habe zwei meiner Kids bei der Gruppe Tiefe Wurzeln abgegeben. Diese Gruppe richtet sich an Teens und Campus. Und das war scheinbar so verwurzelt, so gut verwurzelt, dass mein Sohn dann gleich auf eine Übernachtungsparty gegangen ist von gestern auf heute. Ich bin mal gespannt, was er zu erzählen hat. Bei Karl und Henry, come on. Genau, also das heißt, schon die erste Gruppe hat so den Zusammenhalt gefördert. Finde ich spitze. Und bei der Gelegenheit möchte ich heute die Teens und die Preteens im Gottesdienst begrüßen. Ihr habt euch ganz brav in die allerletzte Reihe gesetzt. Könnt ihr mich denn überhaupt hören? Könnt ihr mich sehen? Nee. Das war jetzt sozusagen, wenn ihr jetzt auch Ja sagt, dann glaube ich euch kein Wort mehr. Okay, dann kommt gerne nach vorne, ja? Okay, nein, ihr dürft euch hinten sitzen bleiben, kein Problem. Genau, also ich freue mich, dass ihr heute hier seid mit uns. Ich hoffe, dass ihr sehr inspiriert werdet. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum eure Eltern eigentlich jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen und sich da eine Predigt anhören? Ich meine, so eine Predigt dauert oft auch länger als eine halbe Stunde. Oder meistens. Heute versuche ich es unter einer halben Stunde zu halten. Aber sollten eure Eltern nicht in der Zwischenzeit schon alles wissen, was sie wissen müssten? Trotzdem, ich sage euch, wenn jetzt einer von uns auf die Idee kommen würde, zu sagen, okay, wir lassen die Predigt einfach weg im Gottesdienst, da gäbe es sehr viele Beschwerden und Widerstände. Und der Grund dafür, warum man auch, wenn man jetzt 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang schon dabei ist, immer noch eine Predigt möchte, steht in Römer 10, Vers 17. Da heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das Wort Christi, das ist die Bibel, logischerweise. Eine Predigt, die nicht auf diesem Buch basiert, ist nichts wert, meine Meinung. Und jetzt könnte wahrscheinlich ziemlich jeder, der hier sitzt, sagen, naja, aber ich kenne doch schon Gott. Ich glaube ja schon an ihn. Wieso brauche ich noch eine Predigt anzuhören, aus der Glaube herauskommt? Und der Grund dafür ist, zu wissen, dass es Gott gibt, alleine, ist nichts wert. Auch wenn du Glaube an Gott hast, kann es ein toter Glaube sein. In Jakobus 2, Vers 18 bis 19 spricht Jakobus genau darüber. Der sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Was heißt das? Nun, zu wissen, dass es Gott gibt, alleine, bedeutet wirklich nicht viel. Jakobus sagt, das wissen auch die Dämonen. Was nützt es den Dämonen, dass sie wissen, dass Gott existiert? Nichts. Und dann sagt Jakobus, dass Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Was nützt es also dir, zu wissen, dass es Gott gibt, wenn du nichts damit machst? Nichts. Glaube ohne Werke ist nutzlos. Und die Predigt, und deshalb kommen wir immer wieder hierher, die soll uns helfen, einen aktiven Glauben zu haben. Sie soll uns inspirieren, Gott zu dienen. Sie soll uns helfen dabei, das, was wir schon wissen, aktiv für das Gute zu verwenden. Und deshalb sind Predigten inspirierend, ermutigend und stärkend. Und deshalb gehen eure Eltern auch nach 20 Jahren oder 30 Jahren immer noch zum Gottesdienst und wollen eine Predigt hören. Und genau das sollen eigentlich auch unsere geistlichen Wachstumsgruppen sein. Osten hatte beim Workshop gesagt, Rainer hat das heute nochmal wiederholt, wir wollen, dass jeder von euch in einer Wachstumsgruppe ist, sich einer Wachstumsgruppe anschließt. Da kam die Rückfrage, jeder, ist das ernst gemeint? Ja, es ist ernst gemeint. Also ich bin auch Familienvater, berufstätig, ich bin glücklicherweise gesund, ich kenne aber auch Geschwister mit gesundheitlichen Einschränkungen. Das heißt, ich weiß, nicht immer ist es möglich. Aber wenn es für dich möglich ist, an so einer Gruppe teilzunehmen, dann mach es möglich. Wieso? Eine Erkenntnis, die wir im letzten halben Jahr gehabt haben, seit wir uns nur noch so in größeren Abständen treffen, ist, dass ein gemeinsamer Gottesdienst zweimal im Monat, ein Leitungstreffen zweimal im Monat, das reicht nicht. Wir wollen doch eine Gemeinde sein, die vom Heiligen Geist geleitet wird, die gemeinsam zusammenwächst. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der der Leib aufgebaut wird, oder? Und deshalb brauchen wir es, zusammenzukommen. Und deshalb wünschen wir es uns tatsächlich, dass jeder von euch sich einer dieser Gruppen anschließt. Und das passt dann auch zu dem, was Austin im Workshop gesagt hat. Die erste Ebene einer gesunden Gemeinde ist die individuelle Nachfolge, die individuelle Jüngerschaft. Für alle von euch, die nicht beim Workshop dabei sein konnten, das ganze Material des Workshops ist auf unserer Webseite hochgeladen. Man kommt da mit Login hin. Ich möchte euch wirklich ermutigen, hört euch das an. Nehmt euch die Zeit, hört es euch an. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich geeint, gemeinsam ins neue Jahr gehen. Okay, also, die erste Schicht oder die erste Ebene einer gesunden Gemeinde ist also, ein gesunder Jünger zu sein. Ein Jünger, der, Lukas 9, Vers 23, Jesus nachfolgt, der Galater 5, Vers 25, mit dem Heiligen Geist wandelt, der Römer 12, Vers 11, seinen eigenen geistlichen Eifer bewahrt und vergrößert. Also, mit anderen Worten, ein Jünger, dessen Glauben aktiv ist und der mit Gott verbunden ist. Und ich habe diese Woche beim Beten mit Frank so ein bisschen eine kleine Erleuchtung gehabt. Frank und ich haben festgestellt, wir treffen uns jetzt seit 2 Jahren jede Woche zum Beten. Fast ohne Unterbrechung. Und bei mir um die Ecke ist ein echter Berg. Ja, also wer es nicht gesehen hat, mag es vielleicht nicht glauben, in Brandenburg, Berlin, doch, da ist ein echter Berg. Ein Müllberg, ein ehemaliger natürlich. Genau. Und es ist nicht nur ein Berg, es ist auch ein kleines Wäldchen, es gibt ein Feld, es gibt eine Weide und es ist wirklich eine herrliche Strecke, um gemeinsam zu laufen, zu reden und zusammen zu beten. Und ich habe da beim Gebet mal wieder über Hiob reflektiert. Und Hiob hat so eine unfassbare Geschichte. Und dabei ist mir bewusst geworden, die Erkenntnis Gottes, die gibt uns die Kraft für gesunde Nachfolge. Die Erkenntnis Gottes, die gibt uns die Kraft für gesunde Nachfolge. Hiob 1, Verse 13 bis 19. Ich lese jetzt nicht alles vor. Aber da sehen wir, dass nacheinander vier Boten zu Hiob kommen und berichten ihm, Hiob, deine Rinderherde wurde gestohlen. Hiob, deine Schafherde ist durch eine Naturkatastrophe komplett vernichtet worden. Hiob, deine Kamelherde wurde geraubt. Und dann, Hiob, das Haus deines ältesten Sohnes ist in sich zusammengefallen und hat alle deine Söhne und Töchter unter sich begraben. Was für ein verrücktes Schicksal. Hast du mal eine große Menge Geld verloren? Oder hast du vielleicht mal, was weiß ich, oder haben Leute, jemand, der du kennst, vielleicht mal sein Haus verloren? Ein großer Verlust, selbst wenn es nur was Materielles ist, reicht schon aus, um uns den Rest des Lebens zu belasten unter Umständen. Ein Kind zu verlieren. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Aber was braucht es, um einen Menschen zu brechen, damit er die Hoffnung auf Gott aufgibt? Ich weiß nicht, wo ich brechen würde. Aber wir sehen in Vers 21 in Hiob 1, dass Hiob auch in seiner Trauer Gott weiterhin lobt. Hiob hat in seinem Glauben an Gott festgehalten. Aber als wäre das alles nicht genug, in Hiob 2, Vers 7 wird er dann auch noch mit Geschwüren am ganzen Körper geplagt. Sein ganzer Körper tut ihm weh. Dauerhafte chronische Schmerzen. Wir haben einige Geschwister in der Gemeinde, die können nachvollziehen, wahrscheinlich, was das heißt. Hier scheint es, dass Satan sein schwerstes Geschütz auffährt. Hiob sitzt in der Asche, er kratzt seine wunde Haut mit einer Scherbe und seine Frau sagt zu ihm, verfluch doch Gott endlich und stirb endlich. Später kommen seine Freunde und sie sagen ihm, du Hiob, das muss daran liegen, dass du an Gott gesündigt hast. Hat er nicht. Sie sagen ihm, du Hiob, du musst umkehren. Und da bricht alles aus ihm heraus. Er sagt, warum bin ich überhaupt geboren worden? Ich verfluche den Tag meiner Geburt. Hiob hat genug. Er ist jetzt tief verbittert. Und wer kann es ihm übel nehmen? Wie kann man jemandem helfen, der so schlimme Schicksalsschläge erlitten hat? Also auf jeden Fall nicht mit gut gemeinten Ratschlägen, wie es seine Freunde versucht haben. Was würdest du für jemanden tun, der in Hiobs Schuhen steckt? Würdest du ihm gut zureden? Würdest du versuchen, Dinge zu tun, um sein Leid zu mildern? Würdest du versuchen, einfach für ihn da zu sein? Was kann helfen? Aber Gott weiß, jetzt kann nur eine Sache Hiob wirklich helfen. Und das ist, ihm zu helfen, zu verstehen, wer und wie er, wie Gott ist. Das Einzige, was Hiob in dieser Situation helfen kann, ist es, Gott zu erkennen. Wir lesen in Hiob 38, ich lese Verse 1 bis 11, aber im Prinzip Hiob 38 bis 41, vier Kapitel lang, spricht Gott direkt zu Hiob. Hiob hat ihn gerade mit vielen Worten, bitteren Worten angeklagt und hat ihm vorgeworfen, Gott, du bist ungerecht. Und was macht er? Er geht überhaupt nicht auf das Leid von Hiob ein. Es ist immer wieder, wenn ich diese Stelle lese, bin ich verblüfft. Was sagt Gott? Gott sagt zu Hiob, wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Göttersöhne jubelten, wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkeln einwickelte wie in Windeln? Als ich ihm seine Grenzen bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Also was sagt Gott? Gott stellt ihm Fragen, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Warst du dabei, als ich diese Welt geschaffen habe? Verstehst du, auf was diese Welt ruht? Weißt du, wie groß sie ist? Kannst du sie messen? Warst du dabei, als ich das geschaffen habe und die Gottessöhne gejubelt haben? Hast du das Meer an seinen Ort gebracht? Nein, hat er nicht. Aber Gott hat es. Und es sind harte Worte, wenn man die so liest. Also ich werde sicherlich, wenn jemand leidet, nicht sowas zu ihm sagen. Gott weist Hiob zurecht, aber gleichzeitig öffnet er ihm die Perspektive und er zählt auf, was er alles gemacht hat. Er erzählt später, wie er die Tiere erschaffen hat. Er erklärt ihm 4 Kapitel lang, was er alles gemacht hat und wie er die Dinge gemacht hat. Und Hiobs Reaktion darauf sehen wir in Kapitel 42, Verse 1 und 2. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Und im Vers 5, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Im größten Leid, das man sich nur vorstellen kann, erkennt Hiob Gott. Und diese Perspektive verändert bei ihm alles. Er hört auf, nach Gerechtigkeit für sich zu fordern. Er hört auf, den Tag seiner Geburt zu verfluchen. Er erkennt, alles in dieser Welt, auch er, gehört Gott. Alles in dieser Welt, auch er, dreht sich um Gott. Und die Erkenntnis Gottes gibt uns die Kraft für gesunde Nachfolge. Kommen wir also wieder zurück zu unserem Thema, gesunde Gemeinde. Die größte Gefahr für uns als Gemeinde ist die Weltlichkeit, ist die Lauwärme. Ist, dass wir zulassen, dass die Sorgen und Nöte des Alltags, die der Alltag mit sich bringt, die bringt der Alltag immer mit sich, unseren Blick von Gott weglenken. Dass wir dann unsere erste Liebe verlieren. Dass wir unseren Eifer für Gott verlieren. Dass wir uns der Welt angleichen, dass Christentum für uns eigentlich nur noch ein Hobby ist. Und wenn wir Zeit haben, dann ist es ein gutes Hobby zu tun. Dann können wir auch was für Gott machen. Aber es gibt natürlich auch immer wieder so viele wichtige Dinge, die da dazwischen kommen. Die Erkenntnis Gottes, von Gottes Wesen, die gibt uns die Kraft für gesunde Nachfolge. Wenn du dich wiedererkennst in dem, was ich gerade beschrieben habe, dass du in den Sorgen und Nöten der Welt verloren bist, dann frage ich dich, bist du dir bewusst, wer Gott ist? Er hat die ganze Welt, das ganze Universum, alles, was in ihm ist, geschaffen. Aber nicht nur das, er hat auch alles zu ihm hin geschaffen. Bist du dir dessen bewusst? Die Schöpfung ist sich dessen bewusst. Die ganze Schöpfung verkündet ohne Unterlass. Aber wir sind zu beschäftigt, um zuzuhören. Wer sind wir? Wer bin ich in dieser Welt? Wer bin ich? Ich bin einer von 8 Milliarden Menschen. Ich habe eine Lebensspanne von, wenn es gut läuft, 90 Jahren. Wenn ich so weitermache, vielleicht weniger. Gott hat vor 14 Milliarden Jahren, sagen einige, was weiß ich, das Universum geschaffen. Ja, ich mit meinen 90 Jahren. Gott wird auch in 14 Milliarden Jahren noch da sein und sich um seine Schöpfung kümmern. Vielleicht wird es dann einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Warum denken wir, dass wir so wichtig sind? Ich meine, diese kurze Zeitspanne hier auf der Erde. Aber bist du dir bewusst, dass du die Chance hast, in 14 Milliarden Jahren immer noch hier zu sein, bei Gott zu sein, für aller Ewigkeit, an Gottes Seite, in einem Zustand unfassbarer Freude, wenn du dich hier auf dieser Welt nicht in den Nichtigkeiten verlierst? Wir machen uns so oft verrückt wegen eines Projektes auf der Arbeit. Und da haben wir diese Deadline. Und wir haben diesen Stress und wir haben für nichts Zeit. Und ein halbes Jahr später haben wir schon wieder vergessen, dass es dieses Projekt mal gab. Das nächste Projekt kommt mit Sicherheit. Oder jemand behandelt uns schlecht. Wir sind verletzt. Es trifft uns so tief. Oder ich habe eine Nachricht von einem guten Freund erhalten, die mich verletzt hat. Ich meine, bist du bewusst, dass du geschaffen bist, um den Höchsten anzubeten, dem Höchsten zu dienen? Ich meine, was ist denn so wichtig in deinem Leben, dass es dem in die Quere kommen sollte? Nichts. Weißt du, wer Gott ist? Du darfst ihn kennen. Ist das alleine nicht schon unglaublich? Ich meine, wir behandeln Gott manchmal wie so eine Wunscherfüllungsmaschine und wir ärgern uns, wenn unser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Ich meine, bist du dir bewusst, dass Gott über dieser Erde thront und die Engel dienen ihm? Die Engel bedienen Gott, sie hören auf jedes Wort, was er sagt. Er hält alle Reiche dieser Welt in seiner Hand. Er formt jedes neugeborene Wesen. Noch mehr, jedes neugeborene Wesen, während er es formt, macht er sich Gedanken und Pläne über seine Zukunft. Er will das Gute für dieses Kind. Und du bist enttäuscht, weil Gott ein Gebet von dir nicht erhört? Ich mag die Titel unserer geistlichen Wachstumsgruppen, weil ich habe den Eindruck, das ist so das, was diese Woche so richtig mich bewegt hat im Gebet, ja, diese Gedanken. Und ich schaue mir die Titel der geistlichen Wachstumsgruppen an und ich habe so den Eindruck, euch geht's genauso. Jesus tiefer verstehen. Die Welt mit Gottes Augen sehen. Persönliche Anbetung. Gott nahe sein. Tiefe Wurzeln. Hammer. Das sind die Themen von einigen der Gruppen. Fällt euch auf, dass die alle ähnlich sind? Ich glaube, Gott hat uns da was aufs Herz gelegt. Ich bin von allen diesen Gruppen begeistert. Es gibt keine, die ich nicht besuchen wollen würde, aber man muss sich für eine entscheiden. Gut, vielleicht nicht die Teamgruppe oder die Gruppe für junge Mütter. Die würden sich wahrscheinlich nicht so freuen, wenn ich mich denen anschließe. Genau, aber die sind auch ganz tolle Gruppen, da bin ich mir ganz sicher. Im 2. Petrus 1, Vers 2 beginnt Petrus seinen Brief damit, dass er sagt, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. So beginnt er seinen Brief. Gott zu erkennen, gibt uns Frieden. Also wenn wir das bei Hiob nicht schon gelernt haben, hier können wir es wieder nachlesen. Das ist der Frieden, den Hiob verspürt hat. Ich habe mich natürlich gefragt, ist die Erkenntnis von Gott generell, allgemein die Antwort auf Leid in unserem Leben? Ist das immer das, was wir brauchen, Gott zu erkennen, wenn wir leiden? Es ist so, dass Gott, das Leid uns zu Gott führt, aber ist die Erkenntnis von Gott das, was wir immer brauchen in solchen Situationen, wenn wir leiden? Oder ist das vielleicht nur bei einigen Menschen, die vom Typ Hiob sind, der Fall? Ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht auch zu pauschal zu versuchen, alle Probleme der Welt mit einer einfachen Lösung zu erschlagen. Leid ist sehr komplex. Aber lasst uns mal weiterlesen im 2. Petrus 1, Vers 3. Da heißt es, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Schon wieder spricht hier Petrus von der Erkenntnis. Sie gibt uns nicht nur Frieden, Sie schenkt uns göttliche Kraft und alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Die Erkenntnis Gottes kann uns ausrüsten, kann uns zurüsten. Die Erkenntnis Gottes kann uns so ausrüsten, dass wir sogar in ausweglosen Situationen wie die, in der Hiob sich befunden hat, von Gott ausgerüstet sind. Und damit kommen wir zum Schluss meiner Predigt. Die war heute ziemlich simpel. Sie hatte eigentlich nur einen einzigen Punkt. Die Erkenntnis Gottes gibt uns die Kraft für gesunde Nachfolge. Fast alle Probleme dieser Welt relativieren sich, wenn wir Gott sehen. Wenn du als Jünger stabiler werden willst, wenn du mit Leidenschaft Jesus nachfolgen willst, dann musst du daran arbeiten, dass du im Bewusstsein seiner Gegenwart wandelst. Und damit komme ich zu unserer Stelle für das Abendmahl heute. Und die steht in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das stammt aus einem Gebet von Jesus zu Gott, kurz bevor er verhaftet und dann hingerichtet wird. Und in dem Gebet betet Jesus nochmal für alle Dinge, die wichtig sind, hat man so der Ad-Hoc. Er betet dafür, dass Gott ihm Kraft gibt, ans Kreuz zu gehen. Er betet für Einheit der Jünger untereinander. Und er betet, dass wir Gott erkennen. Er sagt, das ist das ewige Leben, dass wir Gott erkennen. Was meint er damit? Die Erkenntnis selber wird uns nicht retten, aber sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir Gott verstehen. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir Jesus verstehen. Wenn du Gott nicht erkennst, wie er wirklich ist, was er wirklich ist, selbst wenn du religiös aufgewachsen bist, dann wird Gott für dich nur eine Art Prinzip sein. Dein Herz wird nicht für ihn brennen, du wirst ihm nicht wirklich nachfolgen können. Aber glücklicherweise hat es Gott uns richtig leicht gemacht, ihn zu sehen und zu verstehen, indem er Jesus auf diese Welt geschickt hat. Jesus sagt von sich selbst, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Johannes 14, Vers 7. Jesus sagt, wenn ihr mich erkannt habt, dann habt ihr den Vater erkannt. Und deshalb, nachdem wir vorhin drüber gesprochen haben, jeden Sonntag gibt es eine Predigt, jeden Sonntag gibt es ein Abendmahl, weil wir das brauchen. Wir brauchen es beständig, immer wieder, sicherlich nicht nur einmal in der Woche, auf Jesus zu schauen, Jesus zu erkennen und in ihm Gott zu erkennen und Gott zu schauen. Das Abendmahl wird heute ausgeteilt. Ihr braucht also nicht aufstehen und in irgendwelchen Ecken suchen nach Brot und Wein. Aber nehmt euch jetzt die Zeit, schließt die Augen und schaut auf Jesus am Kreuz, wie er hängt, als Zeichen von uns. Als Zeichen von Gottes Liebe für uns. Durch ihn können wir Gott erkennen, können wir Gott verstehen. Durch ihn können wir Gottes Liebe erkennen und verstehen. Durch ihn können wir Gottes perfekten Plan für uns verstehen. Ich bete für das Abendmahl. Großer Gott, ich bitte dich um Erkenntnis. Ich bitte dich, dass du jedem von uns, die wir hier sind, das Herz und die Augen und die Ohren öffnest, sodass wir wirklich erkennen können, wer du bist und wie du bist. Ich bin jetzt einige Jahre dabei. Ich habe schon viel von dir gesehen. Aber ich bin mir so bewusst, dass es so viel gibt, was ich noch nicht gesehen habe. Und dass es so viel gibt, was mir gut tun würde, zu verstehen, wie du bist und wer du bist. Und Vater, wir wollen geleitet werden vom Geist. Wir wollen geführt werden von dir. Und das setzt natürlich voraus, dass wir erkennen, wer du bist, dass wir dich hören. Ich danke dir dafür, dass du es wirklich leicht gemacht hast, indem du Jesus geschickt hast. Ich sehe, wie Jesus das Alte Testament erklärt hat und ich sehe, wie sehr doch Gott, wie sehr du missverstanden wurdest im Alten Testament von den Menschen, die dein Wort gelesen haben. Und Jesus kommt einfach und lebt es vor und zeigt durch das, was er macht, was das Alte Testament bedeutet. Und danke, Jesus, für dein Opfer, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du dich zum Mensch gemacht hast und dieses Schicksal des Leides gewählt hast, aus Liebe heraus zu uns, freiwillig, um uns ein Leuchtfeuer der Hoffnung zu sein, ein Leuchtfeuer des Friedens zu sein. Ich bitte dafür, dass jetzt bei Brot und Wein wir wirklich auf dich schauen können und dich erkennen können. Amen.